eine Predigtmappe gesehen? Ah, da hinten. Oh, es ist peinlich. Ich meine, ich hätte es auch ohne machen können, aber die Erfahrung ist, dass es dann immer doppelt so lange dauert. Und das wollte ich euch nicht zumuten. Vor allen Dingen nicht dem Musikteam, weil die hören das ja jetzt schon zum zweiten Mal. Ne? Die boah, boah. Und der Eike in der Technik wischt sich auch gerade die Schweißperlen ab. Bei dem ist es auch noch wärmer. Okay, ja, die Taufe Jesu wird in verschiedenen Evangelien berichtet und ich lese aus dem Bericht, den Matthäus über die Taufe gibt. Damals kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes. Er wollte sich von ihm taufen lassen. Johannes versuchte, ihn davon abzuhalten und sagte, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden. Und du kommst zu mir? Jesus antwortete ihm, das müssen wir jetzt tun. So erfüllen wir den Willen Gottes. Da gab Johannes nach. Als Jesus getauft war, stieg er sofort aus dem Wasser. Und sieh doch, der Himmel riss über ihm auf. Er sah den Geist Gottes, der kam wie eine Taube auf ihn herab. Und sieh doch, dazu erklang eine Stimme aus dem Himmel, das ist mein Sohn, ich habe ihn lieb. An ihm habe ich Freude. Ja, vier Gedanken möchte ich euch dazu mitgeben. Und der erste Gedanke, den habe ich einfach mal so genannt, wahrer Gott und wahrer Mensch. Wenn man bedeutende Personen beschreiben soll, dann ist es relativ schwierig, weil ganz oft sind bedeutende Personen aufgrund ihrer besonderen Fähigkeiten gar nicht so mit einem einzigen Wort zu beschreiben. Das liegt daran, dass sie in einem bestimmten Bereich ihres Lebens sehr großen Einfluss haben und ganz deutlich wahrgenommen werden und vielleicht aber dafür ein anderer Bereich gar nicht so sichtbar ist oder aber sie auf einem Bereich sehr belichtet sind und auf einem anderen Bereich eher unterbelichtet sind. Zum Beispiel Steve Jobs. Steve Jobs kann man sehr unterschiedlich beschreiben. Man kann ihn als ein visionäres Genie darstellen, der schon vorher wusste, bevor die neuen Trends da waren, was Computer eigentlich ausmachen und was das Geniale an Computern ist. Und der auch mit seiner Zielstrebigkeit, seiner Vision Leute dazu gebracht hat, Dinge zu packen, von denen sie selber nicht gedacht hätten, dass es möglich ist. Auf der anderen Seite, wenn man seine Biografie liest, stellt sich heraus, dass er in sozialen Bereichen, in sozialer Kompetenz eher unterbelichtet war. Irgendwie ist so seine Sozialkompetenz nicht sehr groß. Also er hat zwar gewusst, wie er Leute manipulieren kann, aber ein angemessenes und freundlicher Umgang mit anderen Menschen, das lag ihm irgendwie fern, günstig formuliert. Von daher zeichnet sich von Steve Jobs ein sehr unterschiedliches Bild. Die einen, mit denen man reden würde, die würden sagen, eins der größten Genies der vergangenen 100 Jahren. Und andere würden sagen, ja, ich kenne ihn persönlich, eins der größten Arschlöcher der vergangenen 100 Jahre. Also sehr weit auseinander. Ein anderer Bereich ist der künstlerische Bereich. Zum Beispiel Amy Winehouse oder viele andere Musiker, die so einen ähnlichen Weg gegangen sind, die auf der einen Seite in einer ganz besonderen Art und Weise kreativ Musik erwirkt haben und auf der anderen Seite aber keinen Halt für ihre eigene Person gefunden haben und sozusagen in dem Schwang des Kreativen keine Stetigkeit, keine Festigkeit hingekriegt haben und letzten Endes unter Umständen ihr eigenes persönliches Leben dann vor die Wand gefahren haben. Oder zum Beispiel Robin Williams, der Komiker, der bekannt geworden ist als Stand-up-Comedian, der wahnsinnig schlagfertig und unheimlich witzig ist und der depressiv war. Es ist also manchmal bei wichtigen Leuten gar nicht so einfach, bei beeindruckenden Leuten eine gute Beschreibung zu geben. Oder wie ist das mit ganz wichtigen Leuten? Richtig so wichtige, bedeutende Leute, die Macht haben, die Einfluss haben. Ein Beispiel, was jetzt dummerweise gar nicht dem entspricht, weil so einflussmäßig ist er nicht. Ich habe neulich ein Interview mit Herbert Grönemeyer gesehen, wo er erzählt, wie das ist. Du gehst so ein halbes Jahr auf Tour und du bist der Mittelpunkt der Welt und die ganze Tour und all die ganzen Leute, die da arbeiten, drehen sich um dich. Und du bist da in irgendwelchen Luxushotels, weil er ist ja auch schon eine gehobene Klasse und so. Und alles wird für dich gemacht. Und wenn du einmal falsch hüstelst, dann kriegen schon alle die Panik, weil alle hängen ja von dir ab. Und dann kommst du nach Hause und hast vergessen, den Müll rauszubringen und kriegst deswegen Ärger. Und wie kriegt man so zwei Welten zusammen? Wie kann man beides gemeinsam leben? Ich denke, ähnlich schwer ist es auch den ersten Christen ergangen, wenn sie gefragt wurden, wer ist Jesus, wie ist Jesus? Dass sie auch Schwierigkeiten hatten, das zu beschreiben. Auf der einen Seite haben sie außergewöhnliche, großartige Dinge mit Jesus erlebt. Dinge, die vorher noch kein Mensch gesehen hatte und zumindest nicht in der Massivität und in der Dichte. Und auf der anderen Seite war Jesus tatsächlich ein ganz normaler Mensch und mit all den Eigenschaften, die er war. Der war hungrig, der war durstig. Es wird in der Bibel nicht berichtet, aber ich vermute mal, sein Schweiß hat auch gerochen. Er war ein ganz normaler Mensch und die Jünger sind mit ihm durch die Welt gezogen und haben alles erlebt, was er erlebt hat. Und haben ihn genauso auch als Mensch erlebt. Und so stellen sich zwei Sichtweisen für Jesus da. Die eine, Jesus ist ein ganz normaler Mensch. Er ist geboren wie wir, er ist aufgewachsen wie wir, er ist nicht gestorben wie wir, aber er teilt mit uns die Sterblichkeit. Und auf der anderen Seite, diese Intensität, die Nähe Gottes zu spüren, die man bei Jesus erleben konnte, wie sie nirgendwo sonst war. Und das wurde dann in der frühen Christenheit zusammengefasst unter dieser Formel wahrer Gott und wahrer Mensch. Und darum gehen meine nächsten beiden Gedanken, nämlich worin zeigt sich eigentlich diese Gottesgegenwart Jesu, diese besondere Verbindung mit Gott, und worin zeigt sich vielleicht auch seine Menschlichkeit? Und als erstes möchte ich den Blick lenken auf das Göttliche. Johannes erkennt, als Jesus zu ihm kommt, in Jesus den Sohn Gottes. Und Johannes predigt eine Taufe dem jüdischen Volk, wo es darum geht, ein Reinigungsbad zu nehmen, was symbolisch dafür steht, ich bin schuldig vor Gott und meine Schuld muss abgewischen werden und ich muss ein neues Leben beginnen. Und das ist das, was Johannes anbietet, und sehr, sehr, sehr viele Leute kommen an den Jordan, hören sich an, was Johannes zu sagen hat und lassen sich von ihm untertauchen, taufen, waschen. Und dann kommt also Jesus zu ihm, der Sohn Gottes, der den Willen Gottes ganz tut. Und Johannes erkennt das sofort und sagt, eigentlich ist es falsch, ich kann dich eigentlich nicht taufen, was soll bei dir abgewaschen werden? Wenn es irgendwie eine Situation gibt, wo einer von beiden getauft werden müsste, dann bin ich das. Denn obwohl ich Prophet bin, obwohl ich Johannes der Täufer bin, steckt doch in mir die Schuld, die in jedem anderen Menschen auch steckt. Und nicht nur das Potenzial, sondern auch das, was ich getan habe. Und du solltest mich taufen. Aber Jesus sagt nein, sondern ich möchte, dass es so läuft, wie bei allen anderen Menschen auch. Ich möchte, dass du mich taufst. So erfüllen wir den Willen Gottes. Das heißt, das, was alle anderen Menschen auch tun, das will Jesus auch tun. Johannes erkennt in Jesus den Sohn Gottes, nicht einen Propheten, sondern etwas Besonderes. Aber diese Gegenwart Gottes, die in Jesus spürbar ist, diese Gegenwart Gottes umhüllt sich mit Demut. Jesus, der Sohn Gottes, sagt, ich bin ganz Mensch, ich stehe ganz auf der menschlichen Seite, deswegen sollst du mich taufen. Und wenn wir reden von Jesus als dem Sohn Gottes, als einem Teil Gottes, dann kann man die Frage stellen, wo zeigt sich denn diese Gottesgegenwart? Und das Interessante ist, diese Gottesgegenwart, die Menschen in Jesus erlebt haben, haben sie nicht erlebt, weil er herausragende Kriege gewonnen hat, weil er auf wundersame Art und Weise Macht über Menschen hatte und Menschen dazu brachte, Dinge zu tun, die ihm die Ehre geben, sondern diese Gegenwart Gottes in Jesus Christus zeigte sich, indem Jesus anderen Menschen diente. Darin, dass er andere Menschen geheilt hat, dass er andere Menschen befreit hat, dass er anderen Menschen einen neuen Blick für ihr eigenes Leben gegeben hat. Und das ist ein ganz besonderer Punkt. Das Göttliche, was in Jesus sich zeigt, ist ein dienendes Göttliches. Und all die Punkte, wo die Jünger gesagt haben, da kann man die Göttlichkeit Jesu sehen, fast all diese Punkte sind verbunden damit, dass diese Offenbarung des Göttlichen Menschen dient, für Menschen zum Wohl, zum Heil ist und aus Liebe geschehen. Und deswegen zeigt sich auch diese Verbindung zu Gott darin, in der Taufe, dass Jesus sagt, ja, aber lass mich von dir taufen. Tauf du mich, ich bin hier als Mensch und das ist mein Auftrag. Ich soll mich unter die Menschen einordnen und die Schuld der Welt tragen. Die Verbindung Jesu zu Gott, seine außerordentliche Position, zeigt sich nicht in einem großherrlichen Akt, sondern darin, dass Jesus sich demütig in die Schlange stellt und einreiht. Das ist die dienende Offenbarung des göttlichen Aspektes Jesu. Der zweite Gedanke, die menschliche Seite Jesu. Obwohl Jesus sich jetzt sozusagen in die Reihe der Sünder stellt, die alle vom Johannes getauft werden, wird deutlich in diesem Taufgeschehen, dass Jesus nicht irgendeine Gestalt ist, auch nicht irgendein Prophet, auch kein herausragender Prophet. Der herausragende Prophet in dieser Geschichte ist Johannes, sondern dass Jesus mehr ist. Das macht der Ausspruch Johannes deutlich, dass er sagt, hey, wir sind nicht zwei Kumpel im Herrn, die wir beide dem gleichen Herrn dienen und beide Propheten sind, sondern Johannes sagt, wir haben vollkommen unterschiedliche Positionen. Ich bin ein Prophet, du bist der Sohn Gottes. Und in Jesus erscheint also in einem Moment diese Göttlichkeit und Johannes sieht das ganz deutlich. Jesus ist nicht nur ein Prophet, sondern der Sohn Gottes. Ein Prophet ist ein Angestellter des Königs. Jesus ist der Sohn des Königs. Und das bedeutet, dass Jesus in seinem ganzen Menschsein sich trotzdem grundlegend von uns unterscheidet, weil dieser Mensch Jesus der Sohn Gottes ist. Und deswegen gibt es viele Stellen im Neuen Testament, die sich darauf beziehen und deutlich machen, dass Jesus, obwohl er äußerlich wie ein Mensch war, etwas Herausragendes, was Besonderes ist. Wenn es in den Briefen heißt, jedes Knie soll sich beugen und soll Jesus anbeten. Wenn es heißt, dass Jesus wiederkommt und der Richter dieser Welt ist und dass er entscheiden wird zwischen denen, die mit Gott gelebt haben und denen, die nicht mit Gott gelebt haben. Aber wichtig ist, wann soll das geschehen? Nun, am Ende der Welt. Es ist kein politisches, organisatorisches Ereignis, was da eintritt, sondern es ist ein apokalyptisches Geschehen. Und wer erzeugt es? Die Evangelische Kirche in Deutschland? Der Ökumenische Rat? Weltrat der Christen? Nein, Gott erzeugt diese Situation. Und damit komme ich zu meinem vierten Gedanken. Irgendwie etwas Aktuelles. Ich meine, so ein Gottesdienst ist eine tolle Sache und da reden wir von mir und dir und Gott und so und gleichzeitig denken jetzt sicherlich auch viele, ja, aber man muss doch jetzt sagen zu dem, was so in dieser Welt geschieht. Wie ist denn das jetzt mit diesem Terrorakt in Frankreich? Und wie immer das so ist, wenn eine sehr unangenehme Sache passiert ist, werden die Schuldigen gesucht. Und natürlich sucht man erstmal bei sich selbst die Schuld, um sicherzugehen, dass einem keiner was nachweisen kann. Und danach wird geguckt, wer kann denn schuldig sein? Und momentan, glaube ich, stehen sehr stark auf der Anklagebank die Religionen. Die Religionen, die schuld sind für die vielen Kriege, das viele Elend und all der ganze Mist, der in dieser Welt ist. Und die Frage ist, kann das sein? Stimmt das? Ist das korrekt, dass die christliche Religion verantwortlich ist dafür? Für viel Elend in dieser Welt? Und da muss man sicherlich sagen, ja. Das waren wir und das sind wir hier und da und das werden wir auch noch werden. Aber die viel entscheidendere Frage, ist Jesus Christus dafür haftbar zu machen? Ist das, was es an miesen Dingen in dieser Welt im Namen des Christentums geschehen sind, ist das wirklich im Namen Jesu geschehen? Und da bin ich der Meinung, dass man diese Verbindung nicht herstellen kann. Denn all dieses Elend, was in dieser Welt geschieht, sind im Grunde genommen weltliche politische Dinge. Und Jesus hat sich definitiv von weltlichen politischen Dingen distanziert. Ein objektiver Beurteiler war Pontius Pilatus. Pontius Pilatus musste entscheiden, ist Jesus ein politischer Aufrührer, der ein Reich in dieser Welt aufbauen will oder nicht? Und Pontius Pilatus will Jesus freilaufen lassen, weil er in ihm keine Risiko, keine Gefahr für das Römische Reich sieht, weil er deutlich wahrnimmt, dass Jesus nicht einer von diesen anderen Messiasen ist, die eine politische Weltregierung aufbauen wollen, sondern er ist jemand, der eine geistliche Absicht hat. Im Johannesevangelium heißt es ganz deutlich, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, dann würden meine Jünger mich verteidigen und es gäbe Krieg. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Der Ursprung des Christentums, bezogen auf die Position, auf die Aussagen, auf den Lebensstil des Religionsgründers. Und das ist ja eigentlich der Punkt, an dem eine Religion sich messen lassen muss, an der ursprünglichen Idee. Ist das Christentum absolut friedlich. Denn Jesus war den Menschen zugewandt. Und auch dann, wenn in ihm die Autorität des göttlichen Wirkens offenbar wurde, sichtbar wurde an ihm, geschah das nicht in irgendwelchen Machttaten im Sinne von Macht über Menschen haben, sondern in dienendem Handeln. Das heißt, die außergewöhnlichen Taten Jesu, die ihm diese besondere Rolle geben, sind dienende Taten. Und wenn wir als Christen uns auf Jesus Christus beziehen und wir Jesus repräsentieren wollen und sollen, dann müssen wir das so tun, wie Jesus es getan hat. Jesus hat gesagt, okay, hier ist eine Taufe für alle die was falsch gemacht haben in dieser Welt. Trifft auf mich nicht so ganz zu, aber ich gehöre zu dieser Welt, ich gehöre zu diesen Menschen, ich solidarisiere mich, ich stelle mich in die Reihe mit hinein. Und von daher ist das unsere Aufgabe, uns in die Reihe hineinzustellen, nicht mit den Fingern auf andere zu zeigen, sondern zu gucken, wo können wir dienend anderen Menschen helfen? Wo können wir Frieden stiften? Wo können wir Liebe bringen? Wo können wir Not lindern? Das war die Linie, auf der Jesus lag. Und das ist, was wir als Christen eigentlich mit unserer Religion repräsentieren sollten. Es stimmt, das hat nicht immer geklappt. Vielleicht echt viel seltener, als man denkt. Aber vielleicht auch doch manchmal ein bisschen mehr, weil die wesentlichen Taten, die Christen getan haben, waren vielleicht auch Taten, die gar nicht so von der Presse, von dem Weltgeschehen begutachtet wurden. Aber von Jesus geht von seiner Person geht keine Gefahr aus. Er hat kein Weltreich gegründet, er hat keinen Krieg angefangen, er hat keine Macht über Menschen ausgeübt. Und das ist unsere Aufgabe, ihm so nachzufolgen. Und so wie in seinem Handeln die Liebe Gottes zu uns deutlich wird und die Liebe Jesu zu den Menschen deutlich wird, so ist der Kernpunkt des christlichen Glaubens die Liebe und die liebende Beziehung zu Gott. Und das nächste Lied heißt noch nie, und ich glaube, das haben wir auch noch nie gesungen, aber es heißt deswegen noch nie, weil es darum geht, neu zu entdecken, die Liebe Gottes zu uns und unsere Liebe zu ihm.